herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Über die Schwere der Ehe und dass man es eigentlich, wenn man verheiratet ist, ganz schön schwer hat. Mit all den Sorgen, die man sich macht und all den Belastungen, die dann auf so ein Ehepaar drauf zukommen. Und er dann so im Stillen dann sagt, ja eigentlich wäre es ja vorteilhaft, man wäre ledig. Könnt ihr jetzt einen Vortrag halten und eine Predigt über uns arme Ehemänner, wie es uns schlecht geht, wenn wir immer für unsere Frauen sorgen müssen. Und den Ledigen noch ein Kompliment machen und sagen, bleibt so. Aber das wäre dann schon in Paulus da so Gedanken in den Mund gelegt, die er wahrscheinlich so gar nicht gesagt hat. Oder auch gar nicht so gemeint hat. So dieses Gegeneinander ausspielen. Wer ist jetzt besser dran und wer ist ärmer dran? Wer hat das bessere Los gewählt? Wer hat es einfacher in seinem Leben? Sondern wir müssen uns darauf jetzt einlassen, in was für einer Zeit hat Paulus gelebt? Und was hat seine Theologie und seine Einstellung auch jetzt mal zur Ehe und Ehelosigkeit ein Stück weit geprägt? Und er setzt das ja auch noch in andere Bereiche fort, seine Gedanken. Nicht nur auf diesen einen Bereich, da könnte man uns jetzt ganz schmal führen und sagen, das ist der Schwerpunkt, aber darum geht's nicht. Sondern Paulus erlebt in einer Zeit, wo man noch von Jesus Christus erzählt hat, wo noch die Leute gelebt haben, die diesen Jesus Christus gesehen haben, mit diesem Jesus unterwegs waren. Die waren an der Kreuzigung dabei. Die haben die Auferstehung miterlebt, weil Jesus ihnen begegnet ist. Dann hat Paulus miterlebt, wie eine Gemeinde entstanden ist, eine Bewegung, die die damalige Welt verändert hat. Wie Menschen sich verändert haben, abgewandt haben von ihrem alten Lebensstil, von ihren alten Lebenseinstellungen und gesagt haben, jetzt wird unser Leben von etwas Neuem geprägt. Und das, was Jesus Christus gelehrt hat, war noch in seinen Ohren und in den Ohren von denen, die über diesen Jesus erzählt haben. Und eines war ihnen ganz arg noch im Bewusstsein gegenwärtig, dieser Jesus Christus kommt wieder. Und wenn dieser Jesus Christus wiederkommt, dann wird das, was bisher unser Leben geprägt hat, was bisher unser Leben bestimmt hat, nichts mehr zählen. Weil wenn dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, wiederkommt, dann wird er eine neue Welt bauen, eine neue Gesellschaft aufbauen. Dann werden andere Maßstäbe gelten und dann wird es für das eigene Leben einen anderen Inhalt geben. Und so hat dieser Paulus auf diesen Jesus Christus gewartet, weil es für ihn klar war, das dauert nicht mehr allzu lang. Sondern das kann ganz schnell passieren. Und darum hat sich dieser Paulus gefragt, kann ich mein eigenes Leben und diesen Lebensstil, für den ich mich entschieden habe, er war ledig, ein Petrus war verheiratet und andere in den Gemeinden waren auch verheiratet und da gab es auch andere Ledige, hat sich dieser Paulus gefragt, kann ich mein Leben mit meinem Lebensstil, mit meinem Lebensentwurf in einen größeren Zusammenhang einordnen? Oder ist das, was ich für mich entschieden habe, das, was mein Leben ausmacht und was ich krampfhaft festhalten muss? Oder kann ich mit dem Gedanken leben, dass man mir das, was ich habe, mal wegnehmen könnte und mein Leben trotzdem noch Sinn macht? Er hat also diese Erwartung, Jesus Christus kommt wieder, kommt bald wieder und dann werden neue Werte zählen und neue Maßstäbe. Kann ich damit leben oder ist dann mein Leben wertlos und sinnlos geworden, wenn dieser Jesus mir neue Maßstäbe gibt? Er hat also eine Erwartung, dieser Jesus kommt wieder, und darum sagt er auch, weil dieser Jesus bald wiederkommt, müssen doch wir als Christen für diesen Jesus Christus in seiner Gemeinde arbeiten. Da sein, dienstbereit sein. Und darum macht er sich Gedanken jetzt auch, ja, wo liegen die Probleme, wenn ich ledig bin oder wenn ich verheiratet bin oder wenn ich mich freue oder wenn ich traurig bin oder wenn ich gut situiert bin. Wo liegen dann die Probleme in meiner Dienstbereitschaft für diesen Jesus Christus? Darum geht es ihm mit dem Text, den er da so geschrieben hat. Es geht ihm um keine Wertung. Es geht ihm nicht darum, jetzt Dinge gegeneinander auszuspielen und zu sagen, was ist besser, was ist schlechter, was ist mehr wert, sondern zuerst einmal fordert er auch die Christen auf, sagt mal erstmal Ja zur Gegenwart. Sagt mal Ja zu dem, was ihr momentan lebt. Ob ihr ledig seid oder verheiratet seid, ob ihr euch freuen könnt oder traurig seid und leidet, ob ihr arm seid oder reich seid, sagt zuerst einmal Ja zu dem, wo ihr momentan lebt und was ihr lebt, und setzt euch nicht unter Druck, das krampfhaft verändern zu wollen. Und so sind in diesem Text zwei Worte ausschlaggebend. Das erste Wort heißt zusammengedrängt. Die Zeit ist kurz. So steht es bei Luther, in den anderen auch meistens kurz. Eigentlich steht dort zusammengedrängt, zusammengepresst. Das kann einmal zeitlich heißen, wirklich kurz. Es dauert nicht mehr allzu lange. Das war ja die Erwartung von Paulus. Und das wirft so die Frage auf nach dem, ja, was ist denn eigentlich beständig? Was gibt es? Gibt es überhaupt etwas in dieser Welt, was die Zeit überdauert? Was vielleicht dann auch noch in 30 Jahren gilt oder in 50 Jahren gilt oder in 100 Jahren gilt? Oder ist alles nur noch zeitlich bedingt, wie man es heutzutage ja auch so lebt? Und das wird ja alles zeitlich immer schneller. Die Modetrends, die Einstellungen, die Prägungen, die verlieren immer schneller ihre Bedeutung und ihren Wert. Zusammengedrängt. Was hat Bestand? Was hat seinen Wert länger? Oder es kann auch heißen, inhaltlich unter Druck geraten. Dass das, was die Christen damals für normal gehalten haben und gesagt haben, das ist das, was Christsein ausmacht, was ein Leben mit Gott ausmacht und ein Leben mit Gott prägt, dass das von außen her durch die Gesellschaft unter Druck gerät. Und das ist die Frage nach der Qualität. Das, was Christen als erstrebenswert erachten und sagen, das hat etwas mit Leben, mit göttlichem Leben, mit diesem ewigen Leben zu tun. Und in dem Begriff ewigem Leben steckt auch noch diese beiden Komponenten. Ewig ist zeitlich, heißt nämlich zeitlos. Und ewig hat was mit Qualität zu tun, nämlich mit einem Leben, das von Gott geschenkt wird und anders sein kann wie ein Leben ohne Gott. Kurz, eine kurze Zeit, zusammengedrängt, zeitlich und qualitativ, gerät unter Druck. Und das zweite Wort, das Paulus verbringt hier, heißt das Leben dieser Welt. Eigentlich steckt dort das Wesen dieser Welt. Vom Griechischen würde es heißen, das Schema dieser Welt, die Denkmuster, die Abläufe dieser Welt, die wandeln sich. Und da geraten jetzt zwei Ansichten aufeinander. Das eine wandelt sich ständig, verändert sich, wird immer schnelllebiger, hat immer weniger Beständigkeit und Haltbarkeit. Und auf der anderen Seite das, was nach der Ansicht Paulus für länger gilt. Und jetzt könnte man einen Ausflug machen in die Gesellschaft hinein. Wie verhandelt sich diese Gesellschaft? Wenn wir jetzt verfolgen in den Medien die Diskussionen über Ehe und Familie, brauchen wir überhaupt noch Familien? Brauchen wir überhaupt noch Kinder? Habe jetzt beim Vorbereiten gelesen, da also in verschiedenen Foren, da schreiben die Leute, wer jetzt eigentlich Kinder kriegt, ist selber schuld. Er geht davon aus, dass in 20, 30 Jahren Menschen, die Kinder kriegen, eine Strafe bezahlen müssen, weil es unverantwortlich ist. Dann gibt es andere, die diskutieren, ja, was ist Ehe? Ist Ehe nur das mit Mann und Frau? Können nicht auch zwei Männer eine Ehe haben oder zwei Frauen? Oder was? Irgendwann gibt es vielleicht noch andere Ideen, was Ehe sein könnte? Oder Ehe ähnlich? Da laufen verschiedene Diskussionen. Was gilt denn da noch? Oder Paulus schreibt einen Text von Freude und wir schauen unsere Gesellschaft hinein, da geht es um Spaß. Alles muss Spaß machen. Und das ist das Hauptkriterium. Ob ich in die Schule gehe, sie muss Spaß machen. Ob ich arbeiten gehe, es muss Spaß machen. Meine Ehe muss mir Spaß machen, meine Familie muss mir Spaß machen, mein Hobby muss mir Spaß machen, mein Auto muss mir Spaß machen. Alles muss mir Spaß machen. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann ist es falsch. Und das Gegenstück dazu, ja, wenn es mir nicht Spaß macht, dann leide ich darunter. Aber wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Leiden um? Wir sind eine Generation, eine Gesellschaft, die nicht mehr leiden kann, nicht mehr leiden will. Da gibt's für alles diese Instant-Lösungen. Ein Pulverchen ins Glas, Wasser dazu, umrühren, trinken, dann geht's mir wieder besser. Wir wollen für alles die schnelle Lösung haben. Kam ja auch in dieser Präsentation. Wir haben mehr Medizin, aber weniger Gesundheit, zum Beispiel. Oder Umgang mit Besitz. Ich verfolge die Diskussionen, wie viel Prozent der Deutschen jetzt wie viel Prozent des ganzen deutschen Vermögens haben. Ob es jetzt 5% sind oder nur 1%. Zumindest reichen anscheinend die 100 reichsten Deutschen, um für ein Jahr den ganzen deutschen Staatshaushalt zu finanzieren. Das kann man ausrechnen, 100 Deutsche sind bei 80 Millionen, wie viel Prozent? Oder Promille, wer ist mal gut in Mathe?
Nicht zu viel.
Nicht zu viel, gell? Nicht allzu viel. Das ist schon mal gut, das war kleiner Eins. Ja? Und sowas hat Paulus schon vor Augen, als er sagt, das Schema dieser Welt wird sich ändern. Und in diese Gedanken hinein bringt er jetzt diesen Text und diese Aussage mit letztendlich dieser Frage, ja, was macht denn das Leben aus? Was macht das Leben eigentlich aus? Kann ich mein Leben einordnen in etwas Größeres? Oder ist das, was ich jetzt lebe, diese 30, 50, 80 Jahre oder vielleicht auch 100 Jahre, ist das wirklich alles? Oder ist das vielleicht nur Teil eines ewigen Lebens, das noch weitergeht, über meinen Horizont hinaus? Und so gibt er den Christen jetzt ein paar Tipps und sagt, lebt so als ob. Lebt so als ob. Aber zuerst einmal, gebt 100%. Wenn ihr verheiratet seid, dann setzt euch 100% für eure Ehe ein, für euren Ehepartner. Dann habt ihr diese Verantwortung übernommen. Ihr seid in eine Beziehung eingetreten und diese Beziehung muss gepflegt werden. Da muss man füreinander da sein, da muss man Zeit investieren, da muss man manchmal auch tragen oder ertragen. Aber das ist eure Aufgabe. Setzt euch 100%ig ein. Und wenn ihr euch freut, dann freut euch 100%ig und seht nicht gleich den Makel oder die Herausforderung oder die Aufgabe, sondern lernt es auch zu genießen. Aber genießen kann man nur dann, wenn man das Ganze vielleicht mal auch als Geschenk sieht. Nicht alles als Ergebnis eigener Leistung, sondern als Geschenk, das Gott, der Schöpfer, euch und mir für unser Leben gegeben habt. 100%. Wenn ihr leidet und mitleidet, dann leidet 100%. Dann redet es euch nicht klein, redet es euch nicht schön, sondern lasst es zu, dass es auch im Leben von Christen Probleme und Leid gibt. Da brauchen wir uns nicht irgendwie in eine Traumwelt flüchten und sagen, ja, nee, das ist alles nur Einbildung, das ist alles Illusion, es ist alles nicht so schlimm, sondern dann lasst das zu und leidet mit. Und auch als Christen, nehmt am Wirtschaftsleben teil, Es geht um Kaufen und Verkaufen, um Arbeiten und Verdienen. Es geht darum, etwas zu haben für den Lebensunterhalt. Und es geht auch darum, etwas zu haben, um es weiterzugeben. Macht das 100%, weil dort zeigt sich, wie wir als Christen leben. Es zeigt sich in unseren Ehen, wie wir als Christen leben. Es zeigt sich in unserer Freude, wie wir als Christen leben. Es zeigt sich in unserem Leiden, wie wir als Christen leben. Und es zeigt sich im Umgang mit Besitz und Reichtum und Haben und Nichthaben. Auch dort zeigt sich, wie wir als Christen leben. Und somit fordert Paulus die Christen auf, wertet an der richtigen Stelle auf bzw. ab. Da, wo ihr keine 100% gebt, macht euch Gedanken darüber. Das ist eure Herausforderung. Und da, wo das in eurem Leben einen zu großen Raum einnimmt, wo sich alles nur noch darum dreht, da wertet ab. Da macht Einschränkungen, weil... Und jetzt kommt der zweite Punkt dazu, das ist dann die Herausforderung, weil ihr auch gleichzeitig 100% für Gott geben wollt. 100%? Ja, Moment mal, 100%? 100% gibt 200%. Genau, das ist die Herausforderung. Weil auf der einen Seite geben wir 100% in der Ehe, für die Ehe, und gleichzeitig ist das die größte Herausforderung, weil... Und das ist es die Theologie von Paulus in dieser kurzen Zeit und in der bedrängten Zeit. Das, was du in die Ehe investierst, bitteschön, investiere auch in deine Gottesbeziehung. Du kannst das nicht gegeneinander ausspielen. Sondern was dir deine Ehe wert ist und was du dort investierst, investiere bitte auch in die Beziehung zu Gott und investiere bitte auch in das Reich Gottes. Deswegen sagt Paulus, wer verheiratet ist, lebe so, als ob er es nicht wäre. Und das ist genau diese Herausforderung, nicht das so eine Schieflage hinzukriegen und zu sagen, ja, ich muss immer in meine Ehe investieren und das andere hat keine Zeit, sondern das in eine Balance zu kriegen, die nicht gegeneinander ausgespielt wird. Frage der Priorität, die Paulus letztendlich hier stellt. Und da fiel mir das Wort ein, ja, es ist zwar negativ gemeint, aber von Lebensabschnittsgefährte. Man redet ja heute nicht mehr von Ehepartner, sondern von Lebensabschnittsgefährten. Und diese Lebensabschnitte werden ja auch in vielen Beziehungen immer kürzer. 10 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr. So Abschnitte können immer kürzer werden. Und dann sich bewusst zu machen, ja, auch mein Ehepartner ist eigentlich auch nur so ein Lebensabschnittsgefährte. Er wird eines Tages nicht mehr da sein. Aber Gott ist mein Leben. Gott zählt für mein ganzes Leben. Vom Anfang bis zum Ende und sogar noch darüber hinaus. 100% für Gott in der Ehe, das ist schon die Herausforderung. 100% für Gott, wenn wir uns freuen, dieses genießen können, aber ohne davon abhängig zu sein und zu wissen, letztendlich kriege ich Freude nur da, wo ich mein Leben aus der Abhängigkeit von Gott lebe. Die Freude ist von Gott abhängig, weil alles, was ich habe, ist ein Geschenk und eine Gabe Gottes. Ich kann nichts davon festhalten. Trauer, hundertprozentig für Gott und mit Gott zu trauern. Das Leid, die Not zulassen, nicht schönreden. Und doch dann eine Hoffnung zu haben auf das Eingreifen und das Handeln Gottes. Trost heißt nicht, dem anderen einfach nur gute Worte zuzusprechen. Sondern Trost kommt von dem Wort Vertrag und Treue. Und ich kann also nur getröstet werden, wenn ich einen gegenüber habe, auf dessen Wort ich mich verlasse, der sich für mich verpflichtet fühlt, der für mich sorgt und für mich da ist. Und nicht wegen Zeitmangel oder Kräftemangel oder Interessenlosigkeit mich links liegen lässt. Das heißt eigentlich Trost, zu wissen, da ist jemand, der hat sich an mich gebunden und der steht zu diesem Bündnis und der ist für mich da. Besitz, 100% besitzen für Gott? Sich diese Frage zu stellen, wozu hat Gott mir meinen Besitz gegeben? Für mich? Oder für die Interessen in seinem Reich, für Menschen, die Gott mir in den Weg stellt, damit ich für sie da bin und für sie sorge? Und so ist in den Augen von Paulus alles, was ich jetzt aufgezählt habe, die Ehe, Freude, Trauer, Besitz, eigentlich nur eine Momentaufnahme. Eine Momentaufnahme, die jetzt momentan gerade gilt. Wo aber keiner weiß, wie sieht es morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren denn eigentlich aus. Eine Momentaufnahme. Was bestimmt dein Leben? Was bestimmt mein Leben? Per Steinbrück wurde in einem Interview gefragt, da musste er so angefangene Sätze ergänzen. So immer ganz spontan. Und da wurde er gefragt, was wäre ihr Leben ohne Andrea Nahles? Also Per Steinbrück, SPD, Kanzlerkandidat, und die Andrea Nahles, die SPD-Geschäftsführerin. Und die zwei sind sie nicht ganz grün. Und dann wurde er gefragt, was wäre ihr Leben ohne Andrea Nahles? Und dann sagt er ganz spontan, ohne sie wäre mein Leben genauso reich. Ohne sie wäre mein Leben genauso reich. Und das ist genau die Frage, die Paulus da den Christen stellt. Wäre dein Leben nach deinem Urteil genauso reich, wenn du als Verheirateter nicht verheiratet wärst? Wäre dein Leben genauso reich, wenn du nicht immer ständig diesem Spaß hinterherrennen würdest, sondern dich an Gott freuen könntest? Wäre dein Leben genauso reich, wenn du dich vielleicht nicht ständig in deinem Leiden, deiner Not selber bemitleiden würdest, sondern mal Gottes Trost annehmen würdest? Wäre dein Leben genauso reich, wenn du nicht so reich wärst auf dem Sparbuch, auf dem Konto? Wie würdest du dann über dein Leben urteilen? Weil nämlich Freude, dieses Rennen der Freude, dem Spaß hinterher oder auch Trauer oder der Besitz ein Hindernis sein kann für Gott. Wie wäre dein Leben, wenn du das nicht hättest? Und so fragt Paulus die Leute, seid ihr in der Lage, mal ans Ende zu denken? Was bleibt denn eigentlich am Ende eures Lebens übrig? Oder seid ihr in der Lage, vom Ende her zu denken? Vom Ende her zu denken, ja, was ist denn eigentlich die Perspektive meines Lebens? Was war denn eigentlich ganz am Ende meines Lebens? Und es hat mich selber wieder schockiert, fast zu lesen, dass es später, wenn Jesus sein neues Reich aufbaut, es keine Ehe mehr gibt. Es wird später, wenn Jesus sein Reich aufbaut, kein Leid mehr geben. Es wird später, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufbaut, keinen Besitz und kein Reichtum mehr geben. Freude ja. Aber nicht mehr diese Freude, die wir suchen, sondern Freude an Jesus und an Gott. Und so fordert Paulus die Frommen heraus, mal darüber nachzudenken und sich selber Rechenschaft zu geben. Ja, ist das, was auf mich wartet, ist das, was mir versprochen wird, eigentlich mehr wert als das jetzt? Und ist das, was mir versprochen wird, für mich genügend Motivation, mich jetzt hier in dieser Welt auch mal einzuschränken, mal zurückzufahren? Vielleicht auch manches mal loszulassen oder auch an manchen Stellen mal zu verzichten. Oder haben auch wir als Christen angepasst an unsere Gesellschaft, die sich ja ständig wandelt, genauso Angst, etwas zu verpassen wie die anderen Leute auch. Aber eigentlich verpassen wir als Christen nichts im Leben, sondern wir Christen bekommen alles, sogar doppelt. Jetzt von Gott geschenkt und in Ewigkeit. Und da passen die 100% zweimal zusammen, die Gott uns gibt. Wir Christen verpassen nichts, sondern wir bekommen von Gott alles und sogar doppelt geschenkt. Und dazu wünsche ich uns Freude, Neugierde und Motivation, das auch wirklich so zu erleben. Amen.